Auf Wiederhören.
Herzlich willkommen bei Auf Wiederhören. Ich bin Mareike und ich begrüße heute zusammen mit meinem lieben Co-Moderator Jan neue Gästin und einer neuen Podcast-Folge. Wir haben nämlich wieder spannende Gäste aus Köln zu Gast. Digital diesmal, weil nicht nur Corona, sondern auch räumliche Trennung. Aber Jan ist ja von uns beiden der Köln-Experte und du kannst da sicherlich ein bisschen mehr verraten.
Ja, ich versuche das mal so ein bisschen einzuleiten. Genau, also danke Mareike für die Begrüßung. Von mir aus auch euch ein herzliches Willkommen. Wer euch ist, das erfahrt ihr jetzt, beziehungsweise natürlich stellt ihr euch auch gleich selber vor. Wir haben mal wieder Gäste aus meiner Heimat, aus Kölle, aus der Domstadt am Start. Und das sind Marlene und Jonathan von Himmel und Aid. Die beiden sind Teil eines Teams, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, in diesem ganzen Raum Köln-Bonn, und die genau, das können sie uns ja gleich erzählen, diesen Raum eben mit frischen regionalen Lebensmitteln auf Lastenrädern zu versorgen. Und ja, ich bin auf jeden Fall ganz gespannt.
Ja, ganz genau. Und dabei möchte das Team auch das Thema Delivery und Nachhaltigkeit aufgreifen. Wir sind auf jeden Fall gespannt und wir freuen uns, euch heute begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo.
Hi.
Moin.
Hi. Ja.
Schön, dass ihr da seid, digital schön, dass ihr da seid, digital, hier an unserem bunten Familienpodcast. Und ich habe mich natürlich die letzten, also wir sind ja eh Partner über die KeyChecker-App, und ich habe mich natürlich die letzten Tage auch in der Vorbereitung nochmal auf unserer Website umgesehen. Und da bekommt man tatsächlich eine coole, bunte Vielfalt von Angeboten und auch wirklich wissenswerten Infos, genauso wie über eure Social-Media-Kanäle. Ich würde aber sagen, bevor wir näher auf den Shop, die Idee hinter Himmel und Aid eingehen, würde ich einfach sagen, stellt ihr euch doch mal der persönlich vor. Wer seid ihr eigentlich? Was ist vielleicht eure Rolle bei Himmel und Aid? Vielleicht Ladies First in dem Fall.
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Marlene und ich wohne in Köln zurzeit, bin jetzt vom Heimjahr hierher gezogen und habe vorher, wie viele aus unserem Team, an der Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn studiert, nachhaltiges Wirtschaften im Grunde, und war dann Teil des Gründungsteams von Himmel und Aid mit 5 anderen Leuten. Und was ich so hauptsächlich mache, ist gerade, glaube ich, primär Personal. Also ich kümmere mich um alle Menschen, die bei uns arbeiten, und versuche, die möglichst gut zu betreuen und einzuarbeiten und zu planen. Und sonst gibt es natürlich viel Orga-Kram, der halt anfällt, wenn man schön im Gründungsteam mit dabei ist.
Ja, dann stelle ich mich einmal vor. Vielen Dank, Marlene. Ich bin Jonathan, bin auch ein Teil des großen Gründungsteams und habe auch die Rolle eines Organisators inne. Ich habe auch in der Alanus studiert, BWL, Wirtschaft neu denken hieß der Studiengang, und da geht es einfach darum, ein bisschen ganzheitlicher das Thema anzugehen, und das versuchen wir jetzt natürlich auch in der Praxis umzusetzen. Das Ganze war auch ein dualer Studiengang, das heißt, ich habe in meinen Semesterferien immer bei einer Firma gearbeitet, bei Stockmar im Norden von Deutschland. Komme eigentlich aus Süddeutschland, da ist meine Heimat, und Himmel und Aid ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ich jetzt mich mit der Region Rheinland, Köln und Bonn nochmal sehr beschäftigen darf, und das ist sehr schön und irgendwie auch cool, weil das jetzt so langsam auch meine neue Heimat wird. Und ich habe auch noch ein anderes Unternehmen gegründet, das heißt, ich bin jetzt Unternehmer, ist ganz neu, ganz frisch, vor kurzem noch Student gewesen.
Ihr habt ja auch schon erzählt, also die Hörer haben das ja eben schon gehört, dass ihr eine Menge Know-how und Vorerfahrung mit dem Thema Nachhaltigkeit habt. Und unser nachhaltiger Podcast, die Frage, die wir auch jedem stellen in dem Podcast, was ist für euch persönlich Nachhaltigkeit? Also auch abseits vom Unternehmen und Studium, sondern wie integriert ihr das in den Alltag?
Gerne. Nachhaltigkeit zu definieren gehört natürlich zu den Grundbausteinen unseres Studiums, aber ich werde es jetzt sozusagen ein bisschen qualitativer machen und nicht so akademisch. Ich finde es auf jeden Fall sehr wichtig, dass man schaut, das genauso wie mit der Freiheit. Ich finde, Freiheit ist ein super perfekter Wert für eine Gesellschaft, aber die Freiheit von einem Einzelnen geht halt immer nur so weit, dass es nicht die Freiheit eines anderen einschränkt. Und so würde ich es halt auch sehen bei der Nachhaltigkeit, dass man einen Lebensstil führt, der frei ist, der auch zum Teil halt auch krass ist, aber eben nicht die Freiheit anderer einschränkt. Das bedeutet auch die Freiheit der kommenden Generation. und die Freiheit zum Beispiel auch von älteren Menschen unserer Generation. Und das ist für mich Nachhaltigkeit, zu schauen, wie können wir leben, dass wir, es war jetzt eine sehr menschliche Perspektive, aber dass wir so leben können, dass auch die ganze Umwelt, also das ist sowieso schon eigentlich nicht mehr möglich, dieses Ziel zu haben, aber sozusagen ein bisschen Linderung, dass das dass das Leid, also beziehungsweise dass man halt schaut, dass man mit seinem Lifestyle nicht anderen Lebewesen auf der Welt Platz und Freiraum wegnimmt.
Ja, auch eine Antwort, die wir noch nicht hatten, oder?
Genau.
Es ist immer spannend, so ganz neue Perspektiven da kennenzulernen.
Aber Marlene, genau.
Genau, Marlene, wie ist es bei dir?
Ja, ich fand die total interessant, die Frage, weil ich mir die, glaube ich, persönlich noch nie gestellt habe. Also was so mein Zusammenhang oder mein Bedürfnis nach Nachhaltigkeit widerspiegelt. Und ich habe kurz nachgedacht darüber und ich glaube, es ist viel hinterfragen und schauen, wer von meinen Tätigkeiten, die ich egal in welcher Lebensphase irgendwie tätige, betroffen ist und zu schauen, wer damit einbezogen werden muss und praktisch das große Ganze mit im Kopf zu behalten. Und genau, sowohl mit Menschen als auch Natur, als auch Tiere und halt wir immer wieder in dieses Hinterfragen zu kommen. Und ich glaube, das merkt man auch immer mehr, gerade bei dieser komplexen Welt, die wir mittlerweile haben, zu schauen, okay, wo kommt was her, wie wird was produziert und was hat das für Auswirkungen, wenn ich etwas konsumiere, produziere.
Ja, es ist mega spannend. Ich habe gerade parallel wirklich notiert, wir müssen eigentlich mal einen Special-Podcast machen. Nachhaltigkeits-Special mit den ganzen Antworten der Gäste, weil es ist wirklich jetzt unabhängig von diesen ganzen Hochschuldefinitionen von Nachhaltigkeit und wie auch immer, ja, ist es so faszinierend vielfältig, was für den Einzelnen Nachhaltigkeit ist, wie er quasi ja auf dieses Thema kommt und welchen Ansatz er auch für sich selber entdeckt, überhaupt mal mit dem Thema anzufangen. Und das ist halt auch nicht irgendwie in der ganzen Bandbreite sein muss, sondern dass man sich ja erstmal auch einen kleinen Baustein nehmen kann und dann darauf aufsetzen kann. Tatsächlich bin ich immer sehr fasziniert, dass er fast schon sprachlos, und das ist selten bei mir als Rheinländer, es ist einfach schon sehr cool, was wir da wirklich als Antworten bekommen.
Spannend ist vielleicht auch zu sehen, was gibt es auch verbindende Elemente, also in den Aussagen, also welche. Es ist natürlich immer sehr individuell, die Aussage, aber wahrscheinlich gibt es so einen Kern, der sich vielleicht auch wiederholt und wo es so Überschneidungen gibt. Und da vielleicht auch zu schauen, bei den ganzen Definitionen, was ist dann vielleicht so mehr oder weniger Konsens oder so, fände ich auch spannend.
Glaube auch, ja. Ich glaube, das wird eine sehr spannende Sache. Das nehmen wir auf und dann hören wir uns vielleicht dazu auch nochmal zu einem kleinen Special in einer größeren Runde wieder. Ja?
Ich habe auch nur gerade gedacht, das ist total, das hat mich irgendwie gerade an eine Aussage von Luisa Neubauer erinnert, wo es dann irgendwie so ein bisschen darum geht, dass Nachhaltigkeit halt so ein riesiges Thema ist und man irgendwie, entweder ist man da drin in dem Thema und man lebt es total von vorne bis hinten oder versucht es zumindest und strahlt das auch nach außen, oder man verkapselt sich so diesem Thema ein bisschen. Und ich fand, sie hat das irgendwie ganz geil gesagt, viele Fridays for Future, dass es halt ihr da nicht darum geht, dass die Leute da hinkommen, weil sie wenig Auto fahren, vegan essen oder versuchen wenig, also CO2 zu verbrauchen oder so, sondern dass es da zum Beispiel darum geht, einfach eine Gruppe von Menschen zu präsentieren, die wollen, dass die Politik Grundlagen dafür legt und dass es eigentlich egal ist, wie man das im individuellen Leben lebt. Und ich finde, das sind halt super unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema Nachhaltigkeit, weil für mich ist es zum Beispiel super schnell damit verankert, wenn ihr fragt, was ist Nachhaltigkeit für mich und wie lebe ich das in meinem Alltag, also esse ich Bio-Lebensmittel, fahre ich auch mit dem Fahrrad und weniger im Auto und sowas, und das ist ja eine komplett andere Perspektive nochmal daraus. Und deswegen hätte ich persönlich auch super Interesse daran, die Antworten zu hören.
Siehst du, dann haben wir quasi eine neue Podcast-Folge hiermit ganz klar beschlossen und ich glaube, da werden wir einfach mal eine bunte Runde machen mit coolen Partnern, wo wir wirklich ganz, ganz verschiedenste Antworten gehabt haben. Wir hatten ja einen gemeinsamen Partner von uns mit Ohana und noch ein paar andere Geschichten, wo mit Steffen, ne? Und da haben wir 1000 verschiedene Antworten gehört, die so so vielfältig sind, aber trotzdem irgendwie sich so einen roten Faden haben. Ich will jetzt nicht sagen kleinster gemeinsamer Nenner, das wird dem nicht gerecht, aber wirklich was, was sich so ein roter Faden, Jonathan, wie du es gesagt hast, durchzieht. Das finde ich eine ganz spannende Geschichte und ich glaube, da hören wir uns definitiv wieder zu.
Haben wir doch auf jeden Fall eine Hausaufgabe.
Haben wir eine Hausaufgabe mitgenommen, fantastisch. Darf Marc einen neuen Podcast vorbereiten und Gäste einladen. Mega cool und tatsächlich sehr spannend und so viel haben wir, glaube ich, über diese Frage auch noch nie geredet. Nee. Das muss man ganz klar feststellen, also das hat hier ganz klar neue Maßstäbe gesetzt. bevor wir jetzt ein bisschen mehr erfahren über Himmel und Erde, würde ich halt einfach sagen, Mareike, als wir damals Mühl und Erd als Partner gewonnen haben, so du als Nicht-Rheinländer, und vielleicht für alle, die es nicht wissen, ein bisschen Aufklärungsarbeit. Was heißt eigentlich Himmel und Erd und wie kamt ihr dann dazu, diesen Namen, und ich verrate jetzt nicht, was es ist, das könnt ihr jetzt machen, wie kamt ihr im Endeffekt dazu, das zu eurem Firmennamen zu machen? Wer mag das beantworten? Oder könnt es auch gerne beide? Jonathan, magst du?
Ja.
Ja, ja, das ist eine sehr lustige Geschichte. Also man muss dazu wissen, dass Himmel und Erd sehr spontan gegründet wurde. Wir wollten nie ein Unternehmen gründen und waren noch inmitten unserer Bachelorarbeit beziehungsweise am Anfang unserer Bachelorarbeit. Und ja, das war so ein bisschen, und dann haben wir es irgendwie doch gemacht und wegen verschiedenen Gründen, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Und dann war es natürlich, wir brauchen einen Namen. Und wir haben den Namen innerhalb von 2 Tagen gebraucht. Und dann gab es so eine Gruppe von 3 Menschen, die auch zum Teil nicht mal mitgegründet haben. Ich weiß gar nicht mehr, wer da alles in diesem Team war. Auf einmal war halt dieser Name dann da und das sollte halt das repräsentieren, unseren Bezug zur Regionalität, zur Region. Und nochmal das, was du angesprochen hast, es ist ein Nationalgericht, ein Kölsch-Nationalgericht, also aus Köln ein Nationalgericht. Das ist Kartoffeln mit Blutwurst und so ein bisschen, weiß ich selber nicht so genau, weil ich kein Fleisch esse. Aber, ein bisschen Äpfel sind, glaube ich, auch dabei. Die vegetarische Variante habe ich auf jeden Fall auch schon gegessen. Ja, und so ist es dann sozusagen, es gab nicht so viele Einwände zu geben, weil wir einfach keine Zeit hatten und dann haben wir diesen Namen genommen und mittlerweile fühlen wir uns wohl mit diesem Namen und es ist durch Zufall passend irgendwie auch.
Noch ergänzend dazu, also was wir so im Nachhinein gemerkt haben, irgendwie, dass das vielleicht auch eine ganz schöne Metapher ist, also es geht ja praktisch um den Apfel, der im Boden ist und den, ach Quatsch, andersrum, der Apfel, der am Baum hängt und die Kartoffel, die im Boden ist und dass es an sich irgendwie eine schöne Metapher dafür ist, halt zwischen der Erde und dem Himmel sozusagen zu leben und mit dem in einem Gleichgewicht. Das kam dann aber als Interpretationsraum erst im Nachhinein raus.
Das finde ich spannend. So kam ich natürlich als Kölner, der das Gericht kennt, als allererstes, also mir war der Name, als ich euch und da kommen wir gleich später dazu, was ihr genau macht. Ne? Der Name hat einfach wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst für mich, weil du hast auf einmal, du hast den Wochenmarkt, du hast Tante Emma, du hast Regionalität, du hast Saisonalität im Endeffekt und dann hast du natürlich doppelt nochmal das Kölsche Nationalgericht damit drin, was wieder diesen Rheinland-Bezug macht. Also für mich war das Faust aufs Auge, das war total sinnvoll tatsächlich. Aber beginnen wir vielleicht einfach mal kurz. Sehr, sehr gerne. Beginnen wir mal chronologisch vielleicht. Idee, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen und wie war das dann, wie seid ihr dann an den Start gegangen eigentlich?
Ja, also es waren Zeiten, wo wir mitten in unserem Studium standen und dann kam auf einmal eine Pandemie. Und Jonathan hat ja gerade schon erzählt, er hat seinen Praxispartner in Hamburg gehabt und dort ein Dude kennengelernt, der dort ein Unternehmen hatte, ein Catering-Service im Grunde. Und der ging dann natürlich ein bisschen vor die Hunde, wie alle, die irgendwie im Lebensmittelhandel oder Gastrohandel gearbeitet haben. Und der hatte die Idee, einen regionalen Lieferservice für Lebensmittel zu machen in Hamburg. Und hat Jonathan dann angefragt und meinte, ey, yo, komm mal rüber, hast du Bock mitzuarbeiten? Und Jonathan, nö, ich bin in Bonn, geht nicht. Und dann meinte der Georg, ja, mach doch einfach in Bonn das auch. So ungefähr. Und das war so der Ursprung der Idee. Und dann hat Jonathan bei uns in der Freundesgruppe einmal nachgefragt, ob irgendjemand Lust hat, dieses Projekt zu unterstützen, weil wir alle so ein bisschen in unserem Studium mit Thema Wirtschaft, nachhaltig wirtschaften verbandelt waren. Und dann hat sich so schnell eine Gruppe zusammengefunden, unter anderem auch mit der Vorstellung der Regionalwert AG. Das ist eine Aktiengesellschaft, die es eben in Hamburg auch gibt und jetzt hier in Köln oder im Rheinland auch. Die verkaufen Bürgeraktien und finanzieren dadurch Unterstützung und Darlehen für Höfe, um denen gute Bedingungen zu geben, an Geld zu kommen. Und genau, die Idee war dann im Grunde, okay, es gibt ein großes Netzwerk im Rheinland von Höfen und ErzeugerInnen. Man könnte doch vielleicht die alle connecten und daraus eine Lieferkiste machen, um den Leuten halt gesammelt das ganze Sortiment zu bieten. Genau, am Anfang waren wir dann dabei und haben gesagt, ja, beratende Rolle auf jeden Fall. Wir sind in einem Studium, keine Ahnung, was danach passiert. Wir stecken da ein bisschen Energie rein und nach so 2 Monaten, glaube ich, wo das ein bisschen ausgereifter war, ein paar Hindernisse an den Start kamen, war dann okay, da muss irgendwas gegründet werden, damit das wirklich was wird. Dann war der Prozess, okay, wer von uns hat Bock zu gründen? Und innerhalb von 2, 3 Tagen haben wir dann gesagt, so, pff, nee, keiner macht das alleine. Wenn wir das machen, dann machen wir das zu 6 und teilen das auf, die Verantwortung und eben auch den Zukunftsplan. Und ja, ich glaube, eine Woche später hatten wir die erste Auslieferung, oder?
Ja, also es war, also wir haben, Dorle hat uns angerufen und hat gesagt, okay, jetzt, also von der Regionalwirt AG, die Vorständin hat uns angerufen und hat gesagt, okay, wir sind bereit, wir organisieren euch einen Notartermin und organisieren euch Startkapital. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann haben wir das eben so beschlossen, wie Marlene das geschildert hat. Und ja, dann eine Woche später hatten wir den Notartermin und darauf folgend eine Woche später haben wir ausgeliefert. Das heißt, wir haben gegründet am 29. April und am 8. Mai haben wir das erste Mal ausgeliefert. Also ihr merkt schon, dass es Speed da dahinter, den kann man eigentlich nicht erreichen im normalen Unternehmertum. Und das hat uns auf jeden Fall auch geprägt, das erste Dreivierteljahr sozusagen Burnout arbeiten. Und dadurch sind wir jetzt halt auch so schnell zu dem geworden, was wir sind und können jetzt ein bisschen im normalen Tempo uns weiterentwickeln.
Da habe ich, glaube ich, mal ganz kurz eine Nachfrage, weil ich glaube, wir müssen noch einmal definieren, was seid ihr denn eigentlich? Das haben wir, bevor wir dann, glaube ich, mit der nächsten Frage weitermachen. Also ich komme jetzt bei, also wenn ich euch jetzt finde im Internet, was oder jetzt suche natürlich, was jetzt natürlich durch die Decke schießen wird, nochmal gleich durch den Podcast, aber was erwartet einen dann bei Himmel und Erde? Was findet man dann und was habt ihr quasi auch geliefert nach 8 Tagen?
Wir haben angefangen ganz klassisch mit einer Bio-Gemüsekiste. Die gab es in 3 Varianten, in vegetarisch, vegan und flexitarisch. Und das waren sozusagen Pakete, die auch sehr hochpreisig waren. Das ist, glaube ich, das Billigste. Die vegane Kiste hat, glaube ich, 42 Euro gekostet und die flexitarische mit Fleisch war irgendwie um die 90 Euro. Und das sollte sozusagen ausreichen für einen mittelgroßen Haushalt, also kleine Familie oder WG, wie auch immer, für eine Woche. Das war so die Idee. Und da waren dann halt auch Fertiggerichte wie Suppen oder so dabei. Das heißt, es halt sollte so das ganze Ding abdecken. Dann haben wir aber schnell gemerkt, okay, die Menschen wollen nicht zwischen 3 Produkten entscheiden, sondern eigentlich wollen sie alles selbst entscheiden. Und dann haben wir das Stück für Stück auseinander gebaut, erst mit Modulen, dann gab es das Käsemodul, dann gab es das Fleischmodul und das Gemüsemodul, dann konnte man sich das so zusammenbauen. Und mittlerweile ist es so, dass wir versuchen, ein Online-Shop zu sein, mit dem man sich weitestgehend regional ernähren kann, in biologischer oder Demeter-Qualität. Und das ist momentan unser großes Ziel, das heißt Produktpalette erweitern in die alltäglichen Produkte, die man braucht und benötigt. Und zusätzlich natürlich auch erweitern in Richtung auch Luxusprodukte, die einfach regelmäßig konsumiert werden. Das ist nicht das Problem, sondern die große Herausforderung daran ist, dass wir natürlich nur regional sein wollen. Und da kann man jetzt natürlich kein Kaffee ins Sortiment aufnehmen. Und das trinken aber alle Menschen. Und das ist quasi ein großer Diskussionspunkt, an dem wir auch in der Unternehmensgeschichte ab und zu mal standen. Aber für uns ist klar, dass wir keine Produkte sozusagen, die nicht sehr regional sind, ins Sortiment nehmen. Und ja, das bedeutet jetzt Produkte suchen, Produkte weiterentwickeln, selbst Produkte herstellen. Und genau, das Ziel ist, und wir sind es schon fast, würde ich sagen, dass man seinen kompletten Lebensmittelbedarf über uns decken kann. Und wir liefern alles dann mit dem Fahrrad CO2-arm nach Hause. Marlene, du hast eine Ergänzung, sehe ich.
Ja, genau. Ich wollte eigentlich nur das mit den Lastenrädern nochmal aufgreifen, dass wir das jetzt gerade 2 Tage in der Woche machen, weil das so die Kapazität ist, wo wir das momentan auch hinbekommen, weil das natürlich auch darauf abgestimmt ist, was die KundInnen bei uns bestellen und wir daraufhin erst bei den ErzeugerInnen bestellen, damit nichts überbleibt und basteln aber jetzt gerade auch daran, das 4 Tage bis 5 Tage die Woche möglich zu machen. Und genau, nebenbei ist so in dem letzten halben Jahr dann auch noch eine Lastenradlogistik entstanden, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben die Lastenräder und da ist auf jeden Fall Bedarf, auch für andere, vor allem Bioläden am Anfang. In Bonn haben wir auch von Momo, das ist ein ziemlich alter Bioladen schon, der auch so Kisten verschickt, haben wir da jetzt die größte Logistik übernommen und bauen das jetzt gerade Step by Step in Bonn und Köln auch parallel dazu noch aus.
Noch ganz kurz, lustige Geschichte noch, wie wir dazu gekommen sind. Wir haben natürlich nicht gedacht so, okay, wir haben jetzt so viel Arbeit und wir wollen jetzt noch einen Geschäftszweig, sondern es war so, dass wir am 7. Mai um 20 Uhr die Absage bekommen haben von dem jetzigen Mitbewerber, damals unserem Dienstleister für die Auslieferung, dass anscheinend keine Fahrradteile da sind und anscheinend die Fahrräder kaputt sind. Und unsere Vermutung ist, dass wir damals natürlich ein sehr kleiner Auftrag waren und auch ein sehr, sag ich mal, ja, man muss sich natürlich anpassen an seinen Kunde. Also das war dann irgendwie, glaube ich, denen zu anstrengend. Und ja, jetzt sind wir zum Mitbewerber geworden, weil wir jetzt unsere eigene Logistik haben und in der Zukunft da auch investieren und natürlich uns auch sozusagen ein bisschen auch abkoppeln von dem Lebensmittelgeschäft und dann mit einer eigenen Marke wahrscheinlich auch einfach nochmal separat als eigene, ja, als eigenen Geschäftszweig und vielleicht als eigenes Unternehmen präsentieren werden.
Ja, das ist auch ein total toller Ansatz mit den Fahrrädern. Das wäre auch gut aufzugreifen, weil liefertechnisch kannst du da ja bestimmt auch irgendwie mal, ihr habt das ja jetzt schon ausführlich gesagt, aber auch in der Praxis zu Herausforderungen kommen, wenn man dann, das ist ja auch eine Aufgabe mit dem Fahrrad, alles Mögliche an den Mann zu bringen, in zwei Städten oder an die Frau zu bringen. Habt ihr da irgendwelche Herausforderungen? Hattet ihr schon so skurrile Situationen? Und wie seid ihr jetzt auch privat immer auf dem Fahrrad unterwegs oder könnt ihr jetzt keine Fahrräder mehr sehen? Wenn Marlene ja vielleicht nochmal, die lacht so.
Nee, ich überlege gerade nur, ich habe nur eigentlich nur gelacht, weil Juni gelacht hat. Ich dachte, du hättest jetzt direkt eine skurrile Situation im
Ja,
Kopf.
ich habe auf jeden Fall eine coole Story am Start. Also die erste Story ist, an dem besagten 8. Mai, wo wir die erste Auslieferung hatten, 2020, bin ich dann mit meinem Geschäftsführerkollege da losgefahren und wir sind einfach parallel gefahren. Wir sind die Tour zusammengefahren, zwei Fahrräder nebeneinander. Dann haben wir natürlich bei der ersten Zustellung gemerkt, so, das macht gar keinen Sinn so. Und haben uns dann getrennt und jeder hat seine Tour gefahren. Alles andere war natürlich absolut hirnrissig. Das sieht man, sind halt ohne Know-how reingestiegen in das Ganze und haben quasi währenddessen gelernt. Dann haben wir viel mit dem von Naturstrom, mit den Donkeys zusammengearbeitet am Anfang, die auch Bringsel nutzt. Und das war richtig lustig, weil natürlich sind die nicht ausgelegt für B2B-Sachen. Und dann fahre ich los, dann irgendwie in der dritten Woche. Und dann auf einmal ist das Hinterrad einfach weg. Und dann steht man halt auf der Kreuzung ohne Hinterrad mit irgendwie fünf fetten Kisten vorne drin, a 15 Kilo, und denkt sich nur so, okay, was mache ich jetzt? Dann geht keiner an die Hotline ran. Naturstrom, Donkey, super Unternehmen, aber ist damals niemand an die Hotline gegangen und dann steht man da. Was macht man jetzt? Und so Geschichten sind schon auf jeden Fall da. Und genau, jetzt haben wir auf jeden Fall eigene Fahrräder und sind da professioneller unterwegs, zum Glück.
Ja, auch die Komponente praktisch, dass wir am Anfang mit den Donkeys alle unsere Mitarbeitenden eigentlich am Anfang erstmal durch Köln geschickt haben und die sich ein Fahrrad selber suchen mussten irgendwo, war auch schon eine geile Situation. Und vielleicht so als Funfact, das war jetzt nicht unbedingt ein Problem, aber ich glaube so im ersten oder zweiten Monat ist ein Fahrer von uns einfach mal mit 35 war es, glaube ich, geblitzt worden, weil er so fix unterwegs war für uns, dass wir da auch, also da kamen wir überhaupt nicht drauf klar. Genau. Und sonst, keine Ahnung, ich glaube, es gibt viele kleine Dinge, wo man irgendwie an Grenzen stößt, also gerade mit dem Transport von Lebensmitteln, die gut zu sichern, dass die genauso frisch, wie sie bei uns ankommen, auch wirklich bei den Kundinnen ankommen. Das ist, glaube ich, eine Riesenkomponente bei uns. Dann halt die Plätze effizient zu nutzen, aber ich würde sagen, da sind wir mittlerweile schon wieder ganz gut am Ball. Das ist halt auch einfach viel Erfahrung, das möglichst gut zu planen. Und genau, zum Fahrradfahren. Ich bin bis jetzt zweimal nur mit den Bikes gefahren. Ich bin da eher im Packteam am Start, aber trotzdem auf meinem privaten Fahrrad immer unterwegs und eher der gegenteilige Effekt tatsächlich von dem, was du gerade gesagt hast, dass ich seitdem nur noch mehr Fahrrad fahre und mich auch sicherer fühle und bei Wind und Wetter mich auf das Bike schmeiße.
Ja, bei mir war das auf jeden Fall das Fahrradfahren schon in der DNA und ich fahre tatsächlich weniger Fahrrad, weil ich jetzt so viel auf meinem Po sitze und den Platz sitze. Genau deswegen, ja, aber die Liebe ist auf jeden Fall da und es macht jedes Mal, es ist ein großer Adrenalinkick, wenn die neue Lieferung kommt mit neuen Bikes aus Hamburg.
Vielleicht sollte ich mal anfangen, mit Fahrrad Sachen auszuliefern, dass ich mit der Fahrrad fahre.
Ja.
Aber
Wurde er denn erwischt mit dem Geblitzten? Habt ihr einen Strafzettel gekriegt oder seid ihr nochmal so davon gekommen wahrscheinlich?
Zum Glück nicht. Aber das wird auf jeden Fall in die Unternehmenschronik eingehen. Weil das war auch
ein cooles Bild auf jeden Fall gewesen, wenn das hätte da schön aufhängen können.
Der Mitarbeiter war auch einfach so ein 2,20 Meter Kerl und das sah sicher auch aus wie so ein Elefant auf so einem kleinen Fahrrad im Zirkus.
Ja, okay, dann haben wir ja auch einen Kalli in Köln, das ist ja dann, dachten die wahrscheinlich, das ist irgendwie ein Werbegag oder so und haben das gar nicht ernst genommen. Man weiß es ja nicht, wie das dann passiert ist, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Story. Kann ich mich gar nicht satt dran hören, könnte man ja ganz viel machen. Vielleicht doch mal von der Lieferung zu dem Vordergründigen. Himmel und Erde, das steht hier für nachhaltigen und vor allem natürlich auch regionalen Konsum, das habt ihr ja gerade gesagt. Gibt es so spezielle Aspekte, die man vielleicht herausstellen kann, die da im Vordergrund stehen? Also ich habe ja zum Beispiel jetzt bei der Recherche gesehen, das fand ich zum Beispiel sehr cool. Transparenz ist ja bei euch zum Beispiel was wirklich große Rolle spielt. Und das finde ich persönlich sehr beeindruckend, vor allem in der Phase, in der ihr in Anführungsstrichen erst seid. Vielleicht könnt ihr dazu mal ein bisschen was erzählen.
Transparenz war von Anfang an auf jeden Fall ein Thema, was für uns unumstritten war. Das heißt, alles, was wir wissen und wissen können, wollen wir nach außen tragen und allen Menschen, die davon betroffen sind, sowohl Mitarbeitende als auch Kundinnen als auch LieferantInnen, diese Informationen teilen, weil wir auch denken, das ist die effizienteste Art zu arbeiten und die grundlegendste. Also das ist vielleicht auch schon der Grundgedanke, mit 6 Leuten zu gründen, wo viele irgendwie sagen würden, okay, das ist vielleicht zu viel und zu viel Arbeit und hält auf. Und bei uns ist halt der Grundgedanke genau andersrum. Und wir sagen, alles funktioniert eigentlich deutlich besser, weil wir so viele Leute sind, die so viele Informationen haben. Und die zweite Komponente, wo ich grundlegend sagen würde, ist halt auch der Begriff Regionalität. Da ist Transparenz sehr wichtig, wenn man mit diesem Begriff umgeht, weil es eben nicht oder keine feste Definition davon gibt. Bei Bio haben wir Bio-Siegel, wir haben Demeter-Siegel. Da gibt es natürlich auch mittlerweile unglaublich viele Siegel, zwischen denen man differenzieren muss. Aber bei Regionalität gibt es das eben nicht. Und wir haben halt selber gemerkt, okay, wir können das für uns selber auch nicht festlegen. Also wir können nicht sagen, wir ziehen einen Kreis um Köln und Bonn und dann sind wir da drin, weil das macht für uns keinen Sinn. Deswegen haben wir so gestartet mit der Devise so nah wie möglich. Und haben versucht, daran halt uns zu richten und zu schauen, inwieweit das sinnvoll ist, Produkte mit aufzunehmen und genau da eine bestimmte Transparenz eben auch darzustellen und da zum Beispiel auch diese Karte auf unserer Website erstellt, wo man sieht, wo die Produkte herkommen und wo die Erzeuger eben ihre Standorte haben, um diesen Teil halt abzudecken, weil anders kannst du es nicht kommunizieren und deswegen ist eine Transparenz da unglaublich wichtig.
Ja, zusätzlich würde ich noch ergänzen, ist das auch einfach eine Philosophie. Also wir sehen einfach, dass es ein super Problem wird mit dem Greenwashing und es gibt jetzt auch schon erste Urteile gegen sozusagen Unternehmen, die sagen, sie sind nachhaltig oder sie sind CO2-neutral und sie sind es nicht. Und das wird auf jeden Fall spannend, weil für uns ist es sehr wichtig, transparent zu arbeiten und für uns ist es auch sehr wichtig, Kritik zu empfangen und Anregungen von außen. Und super wichtig ist für uns auch, dass wir sozusagen dass die Unternehmung nicht des Profits willen existiert. Und da ist es halt auch spannend zu sagen, okay, wir haben keine Probleme, unsere Informationen zu teilen. Wir werden auch niemals ein Franchise-System aufbauen, weil wenn jemand anders Bock hat, in einer anderen Stadt das zu machen, dann kann der einfach kommen und wir erzählen ihm alles, was wir wissen. Und er kann das einfach machen so. Und wir verlangen dafür keine Gebühren oder so. Natürlich wird es auch spannend, wenn wir jetzt professioneller werden, unsere Zeit auch ein bisschen knapper, dann vielleicht Beratungsangebote zu entwickeln, aber nicht zu sagen, okay, hier hast du das Schild und hier hast du die Marke und hier hast du die Lieferantin und jetzt bezahlst du für uns eine Franchise-Gebühr. Genau, deswegen so ein bisschen den Open-Source-Gedanke von Anfang an war für uns wichtig, weil wir auch in dem Netzwerk der Regionalwert AG und im Netzwerk mit den Hamburgern und Osnabrückern und anderen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch einfach viel bekommen haben. Also wir haben so viel von außen bekommen und dass es einfach Wirtschaft funktioniert, nur mit Netzwerk. Und deswegen wollen wir auch ein Teil irgendwie des Netzwerks sein.
Ich muss noch einen Satz kurz ergänzen. Ich würde sagen, es ist auch einfach Teil des Produktes, was wir verkaufen. Wir verkaufen halt nicht Lebensmittel oder Bio-Lebensmittel, sondern wir verkaufen auch das Wissen und die Transparenz darüber, was Lebensmittel sind, wo sie herkommen und versuchen halt auch uns selber dafür zu sensibilisieren, was das bedeutet, überhaupt Lebensmittel zu konsumieren. Und da genau gehören Informationen halt einfach dazu, um dieses Produkt verkaufen zu können.
Ja, sehr beeindruckend, auch so eine ganz klare Aussage auch in dieser jungen Startup-Phase, in der ihr seid, auch zu treffen, also Wissen zu teilen, also jetzt theoretisch dann ja auch zu potenziellen, in Anführungsstrichen, Wettbewerbern oder wie auch immer, aber zumindest jemand, der das in einer anderen Stadt macht, um dieses Selbstbewusstsein zu haben und diese diese Einstellung entsprechend dazu zu haben. Ich glaube, da werden wir auch nochmal in der großen Podcast-Folge, die wir dann mit euch und mit Bringsel zusammen machen, einiges drüber hören. Netzwerk ist natürlich das Allerwichtigste. Ohne Netzwerk würden wir jetzt ja zum Beispiel auch nicht zusammensitzen. Das ist ja auch quasi erst der Anfang, den wir machen, die Listung bei uns in der App und dann jetzt im Podcast. Und da gibt es bestimmt auch noch ganz viele wahnsinnig kreative Sachen. Beratungsfirma haben wir ja auch noch hinten dran für Pan-Up und Nachhaltigkeit. Also ich glaube, da gibt es einiges, was man noch zusammen machen kann. Aber vielleicht willst du, wir brennen die Frage unter den Nägeln, ne?
Ja, weil natürlich jetzt auch aufkommt, ihr habt es ja jetzt öfter schon gesagt, dass ihr 6 GründerInnen seid und da an einem Strang zieht. Wir haben jetzt dann natürlich das logistisch nicht hingekriegt, alle hier an der Strippe zu haben, aber wir haben euch beide ja netterweise, danke dafür. Ihr könnt ja mal aufzählen, wer ihr alle so seid und wer welche Rolle hat. Marlene, du hast ja schon mal angedeutet, was deine Aufgabe gerade ist. Wie teilt ihr euch das auf? Funktioniert das auch gut mit dann so vielen GründerInnen oder ist das manchmal auch ein bisschen herausfordernd?
Marc wollte unbedingt wissen, warum ihr eine Cheerleaderin habt.
Ah ja, stimmt. der war ganz begeistert, ja.
Wie geil. Ja, die haben wir uns auch danach ausgesucht. Also wir haben gesagt, wir brauchen eine Cheerleaderin im Team und dann haben wir Alicia gefunden.
Danke, Alicia. Wenn du das hörst, Kuss geht raus.
Spannend geht's gleich weiter mit der aktuellen Folge auf Wiederhören. Und damit ihr bei der neuesten Ausgabe nicht nur was auf die Ohren, sondern auch in eure Gläser bekommt, stellen wir euch heute unseren ersten Podcast-Werbepartner vor. Das ist diesmal Freedom Rebels Gin aus Berlin. Der Name bei den Rebellen ist Programm. Die Berliner wollen nicht belehren, dir nicht erzählen, wie komplex oder ausgewogen ihr Gin daherkommt, sondern dich einfach testen, trinken und genießen lassen. Ohne Etikette, ohne Vorschriften, aber mit einer vollen Ladung Geschmack. Denn am Ende ist dein Geschmack das, was entscheidet. Für alle Auf Wiederhören, Freunde, gibt es den Berliner Gin für den Podcast-Aktionspreis für nur 33 Euro statt 38,90 zuzüglich Versand. Zu bestellen ist das Ganze per Mail unter info@freedom-rebels.com unter dem Stichwort Kiezchecker. Die Infos dafür findet ihr natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Viel Spaß beim Auf Wiederhören und Prost.
Also ich glaube, die Frage ist nicht so eindeutig. Also ich glaube, es ist genau das Gleiche, was Jonathan gerade meinte mit unserem Gründungsprozess. Also wir haben uns ja vorher nicht hingesetzt und haben gesagt, okay, die 6 Leute suchen wir uns aus und die kriegen diese Aufgaben, weil sie diese Kompetenzen haben, sondern wir hatten alle Interesse an diesem Unternehmen, haben das zusammen gegründet. Und dann hat jeder so seinen Weg gefunden und der Weg ist, würde ich auch sagen, noch lange nicht vorbei, weil wir halt jetzt nach und nach alle unser Studium erstmal beendet haben und zeitweise immer mehr eingestiegen sind. Und wir haben 2 Stellen praktisch gehabt mit Jonathan und Stella, die am Anfang oder jetzt vor 4 Monaten, glaube ich, angefangen haben.
Bitte? Also seit Oktober.
Ja, genau. Seit Oktober Vollzeit zu arbeiten. Alle anderen haben das praktisch neben dem Studium oder einem anderen Job noch gemacht. Dann bin ich praktisch dazugekommen im März. Boah, ich bin so schlecht mit solchen Zeiten. Ja, ich glaube im März. Und arbeite seitdem auch Vollzeit für uns. Dann ist Paul jetzt vor 2 Wochen dazugekommen, der jetzt mehr auch in die Lastenradlogistik geht, vorher aber auch ein halbes Jahr lang Vollzeit bei seinem Praxispartner noch gearbeitet hat. Das heißt, hat teilweise ziemlich wenig Aufgaben übernommen, zeittechnisch. Und dann haben wir noch Alicia, die auch noch bei ihrem Praxispartner arbeitet. Das heißt, sie steckt auch, würde ich jetzt sagen, auch mittlerweile so immer noch 10 Stunden rein, weil sie jetzt lange in Kurzarbeit auch war bei uns, die viel die Bestellungen auch macht. Und Marika, die nebenbei studiert, jetzt aber auch ein halbes Jahr in Finnland war. Also wir waren jetzt eine lange Zeit auch sehr divers aufgestellt auf der Welt. Genau, und finden jetzt immer mehr unsere Rollen. Und ich würde sagen, je mehr jede einzelne Person von uns ins Unternehmen kommt, desto mehr ergibt es auch wirklich eine Rolle und auch bestimmte Aufgaben, die sich zuordnen lassen. Und unabhängig davon sind wir halt mittlerweile auch viel mehr Menschen jetzt als die 6, die gegründet haben. Also wir haben eine Vollzeitstelle auch von Max, der von Anfang an mit dabei war, der die Lastenradlogistik in Bonn macht, und haben mehrere Teilzeitstellen jetzt auch im Marketing, im Produktentwicklungsteam, und genau, sehen uns da auch gar nicht mehr nur in dieser Organisations- oder GründerInnen-Gruppe.
Ja, was vielleicht noch spannend ist, also ich habe nämlich das auch vorhin vergessen bei meiner Vorstellung, also das ist echt schwierig zu sagen, was man macht und was die Rolle bei Immonet ist. Ich glaube, momentan, ich bin in vielen Teams bin ich drin, ich bin vielleicht so in 2, 3 Teams nicht drin, aber sonst bin ich überall drin, und man ist halt auch irgendwie so ein bisschen der Lückenfüller und guckt halt, okay, wo fällt Arbeit an und was geht, und das ist so, jetzt ist Paul wieder zurückgekommen und jetzt muss ich mich auch persönlich wieder komplett neu orientieren, so. Und Paul ist jetzt seit 2 Wochen hier und ich merke, okay, krass, ich werde hier in den und den Stellen voll entlastet, jetzt kann ich da und da mehr reingehen. Und das ist halt so eine Daueranpassung eigentlich. Und jetzt ist halt auch so, dass Stella hat noch ein Kind bekommen, und das heißt, Stella ist jetzt wieder raus. Also sie war kurz dabei und ist wieder raus. Und das ist halt eine krasse Flexibilität, die wir brauchen. Aber wir arbeiten dann auch sehr viel online und das geht auf jeden Fall sehr gut. Und wir haben auch eigentlich keine Konflikte, weil wir das einfach präventiv auch bearbeiten. Und genau, sonst gibt es halt verschiedene Rollenverteilungen. Malika macht mehr Organisationsentwicklung. Paul ist mit mir zusammen viel auch bei den Finanzen unterwegs, und Alicia ist in einem Sortiments-Produktteam. Genau, jetzt habe ich wahrscheinlich einen vergessen. Ah, genau, Stella ist auch sehr viel in Kontakt mit den ErzeugerInnen gewesen und hat da geguckt, wie kann man da Beziehungen aufbauen und wie kann man das pflegen und auch wertschätzen, und wie bekommen wir aber auch Produkte rein. Und alle sind natürlich Geschäftsführer, und das bedeutet ja auch Verantwortung übergreifend, also zu schauen, auch in anderen Abteilungen zu gucken, was läuft gut, was läuft nicht gut, wo sind unsere Entwicklungspotenziale und auch viel Visionsarbeit, wo wollen wir hin. Genau. Aber das Thema Finanzierung ist natürlich immer da, weil wir ein Startup sind. Wir gehen jetzt in die 4. Finanzierungsrunde, und ja, wir sind mittlerweile 30 Menschen und wachsen fröhlich und munter weiter.
Jan hat ja vorhin auch eure Transparenz angesprochen. Wie sucht ihr denn eure Partner und Lieferanten aus, und in welchem Verhältnis steht ihr zu denen? Also habt ihr da auch ein freundschaftliches Verhältnis, oder wie baut sich da euer Netzwerk auf?
Also ja, gestartet haben wir im Grunde ja mit dem Netzwerk der Regionalwelt AG, und da waren halt bestimmte Standards sozusagen schon vorgegeben. Also das heißt, Bio und bestenfalls Demeter ist sozusagen Grundstandard. Wir haben jetzt auch schon ein paar Betrieben geredet, die in der Umstellung sind. Das ist auf jeden Fall auch okay für uns. Aber langfristig sollte das Bio-Siegel auf jeden Fall da sein, weil das eben, was ich eben auch meinte, diesen Transparenzaspekt halt auch einfach deutlich vereinfacht, da es diese Bio-Siegel gibt. Und wie wir das dann erweitert haben, war im Grunde sehr wild. Also im Grunde erstmal Ausschau gehalten, was alles überhaupt da ist in der Region und was bestenfalls in unserem Sortiment landen soll. Und dann eben viel, also auf jeden Fall persönlicher Kontakt. Wir auch jetzt gerade die Höfe, von denen wir beziehen, dort waren wir jetzt auch oder immer jemand aus unserem Team persönlich und haben mit denen gesprochen und geschaut, wie das dort läuft, um das eben auch in Bildern und bestenfalls Videos später auch den KundInnen zu kommunizieren oder allen Interessierten. Genau, und dann ist eben punktuell mit dem Regionalitätsthema ist es jedes Mal im Grunde eine neue Diskussion, inwieweit das Produkt noch regional möglich ist, ob es ein Grundprodukt ist, was wir überhaupt brauchen, und genau, was da eben die beste Devise ist. Und da sind eigentlich grundlegend die Komponenten eben mit Bio, Regionalität und Arbeit auf Augenhöhe. Also wir haben gemerkt, okay, wenn es ErzeugerInnen oder ProduzentInnen gibt, die nicht gut oder nett mit uns umgehen, dann ist das auf jeden Fall auch langfristig eine Komponente, wo wir sagen, okay, mit den Leuten haben wir nicht Lust zu kooperieren. Und das ist auch, würde ich sagen, genauso wichtig wie die ganzen anderen Komponenten.
Genau, was ich halt auch da noch hinzufügen möchte, also Stella und ich haben auch sehr dicht mit der Regionalwelt AG zusammengearbeitet, haben auch gemeinsam Projekte gemacht, und die Regionalwelt AG ist schon momentan noch, also die aus dem Netzwerk der Regionalwelt AG beziehen wir momentan noch, würde ich schon sagen, was umsatztechnisch angeht, 80% der Waren, und da gibt es natürlich auch regelmäßige Treffen, wo man sich einfach trifft und auch Themen gemeinsam bespricht und berät, Und das ist ein sehr enges Netzwerk. Und genau, da sind wir einfach in einem sehr dichten Austausch. Und wir haben jetzt auch mit einem anderen Partnerunternehmen, auch aus unserem Netzwerk und auch aus dem Regionalwelt-Netzwerk, haben wir jetzt auch ein sehr großes Projekt angefangen gemeinsam. Da darf ich jetzt nicht zu viel verraten, weil es noch nicht so reif ist, aber der Wille sozusagen, der persönlichen Kontakt ist auf jeden Fall da und witzigerweise ist die effizienteste Kommunikationsmethode mit unseren geschätzten Erzeuger in WhatsApp und da gibt es dann auch wilde WhatsApp-Gruppen, wo dann die Bestell- oder die EinkäuferInnen dann auch Mitglieder sind und genau, da wird alles auf einem kurzen Weg geklärt und das ist sehr spannend.
Vielleicht doch mal, dass wir so einmal diesen Bestellprozess durchgehen, weil ich finde das halt einfach ganz spannend, auch für die Leute, die sich einfach nicht damit ja auseinandersetzen. Und ich finde es auch ganz wichtig, was das Thema, das haben wir ja auch oft in unserem Podcast gehört, Wertschätzung angeht, im Endeffekt für Produkte und für das, was dann im Endeffekt auch als Preis aufgerufen wird. Also so sehe ich das zumindest, dass man, je mehr Verständnis man davon hat, desto mehr Wertschätzung und Bereitschaft ist dann entsprechend auch da, auch entsprechend die gerechten Löhne, Preise etc. dann zu zahlen. Und vielleicht in diesem Fall nochmal, vielleicht beschreibt ihr mal, ihr habt jetzt quasi den neuen Partner gefunden. Wie bringt ihr den quasi dann in den Shop und wie sieht dann vielleicht der Alltag und der Bestellprozess aus, also wenn ich jetzt bei euch bestelle? Ich kann mir da nochmal so ein bisschen das ergänzen.
Also wenn wir jemanden finden, dann schreiben wir den erstmal an und bestenfalls kriegen wir ein Produkt erstmal von denen zum Probieren. Und wenn wir das probiert haben und damit zufrieden sind, dann wird der Preis von denen geklärt. Und da ist eigentlich meistens die Devise, dass die Preise, die uns vorgegeben werden, dass wir die auch so annehmen und uns dann eine 40-prozentige Marge da drauflegen für unseren Gewinn praktisch an dem Produkt. Dann wird es fotografiert und ein Text dazu geschrieben und kommt in unseren Shop rein. Und wie das dann bestellt wird, ist bei den ErzeugerInnen sehr unterschiedlich. Also bei den KundInnen, da kann man immer bis dienstags für Freitag bestellen und bis freitags für dienstags. Und wenn wir jetzt zum Beispiel freitags als Auslieferungstag nehmen, dann ist bis Dienstag 18 Uhr kann man bei uns bestellen. Und dann kommt das Bestellerteam ran und das sind drei Mädels bei uns jetzt gerade, die dann die Bestellungen praktisch weiterleiten. Das sind aber ziemlich unterschiedliche Prozesse. Wir haben auch teilweise Käsereien, die nur einmal die Woche bei uns liefern, weil die so klein sind und sich die Lieferwege sonst nicht lohnen. Das heißt, das wird, je mehr Tage wir reinnehmen, auch ein bisschen komplizierter. Und das ist eben das, woran wir auch gerade arbeiten, mit den 4 Tagen ausliefern. Genau, und das wird dann praktisch dahin gebracht. Und dann wird am Donnerstag und Freitagmorgen werden die frischen Produkte bei uns angeliefert, das Gemüse zum Beispiel meistens so gegen 5, 6 Uhr morgens. Und dann wird es bei uns verpackt freitags, dann kommt eine Fuhre nach Bonn, eine bleibt in Köln und dort werden die dann mit den Lastenrädern zu den KundInnen nach Hause gebracht. Dann haben wir halt viele Trockenprodukte mittlerweile auch drin, wie zum Beispiel Mehl oder Nudeln, Linsen. Und da bestellen wir größere Mengen, weil das einfach sich mehr lohnt, als jede Woche einen Lieferwagen zu uns schicken zu lassen und die wir dann eben bei uns lagern und dann bestellen, wenn der Bestand aufgebraucht ist.
Ja, das ist, wir hatten ja auch schon, wisst ihr, auch mit dem Kölner Fahrradlieferdienst Bringsel eine Aufzeichnung und die haben dann auch gesagt, dass Logistik eine sehr große Herausforderung ist, hast du ja auch eben nochmal drüber gesprochen, es ist bei euch eigentlich auch die Herausforderung und du hast auch nochmal die Verderblichkeit eben angesprochen, dass ihr dann auch größere Mengen an Trockenlebensmitteln bestellen könnt als an frischen Lebensmitteln. Ist es denn, wie lagert ihr denn oder wo lagert ihr? Und
Logistik an sich, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein komplexes Thema, ne? Aber ich würde schon auch sagen, dass man muss halt gucken, ob was man Bock hat und wo man Kompetenzen aufbauen will. Wir haben mit Bringsel auch schon oft geredet und wir hatten auch schon vorgeschlagen, die zu unterstützen bei der Logistik. Genau, aber die wollten das auf jeden Fall weiterhin selber machen, was ja auch gut ist. Ich finde, Logistik ist natürlich ein Prozess, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit einer Finanzierungsrunde, ist es deutlich komplexer, eine Finanzierungsrunde auf die Beine zu stellen, als eine Auslieferung mit Lasträdern zu organisieren. Und deswegen würde ich sagen, ist es ganz normal komplex, wie jedes Lebewesen, wie jeder Geschäftsprozess. Und das ist für uns auf jeden Fall nicht die Herausforderung. Sozusagen die Herausforderung ist für uns, dass Nee, das, bei der Logistik haben wir nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist sozusagen, den Professionalitätsgrad im ganzen Unternehmen zu erhöhen. Und aber wir haben jetzt nicht eine Baustelle, wo wir sagen, okay, krass, da sind wir wirklich an einer Riesenbaustelle. Jetzt ist es natürlich so, dass wir auch softwaretechnisch gut unterstützt werden. Das heißt, die Software, die wir nutzen, wenn der Kunde bestellt, dann geht das auch direkt bei uns in den, also der Online-Shop von uns sieht nicht ganz so schick aus, aber die Technik, die dahinter steckt, ist sehr gut. Das heißt, die FahrerInnen haben auch eine App, mit der sozusagen das Backend von dem Shop direkt verbunden ist. Und wir planen die Touren mit der gleichen Software, wie die Kunden auch die Bestellungen aufgeben. Und dann können wir da FahrerInnen zuordnen und die kriegen das direkt auf sozusagen auf das Handy mit der entsprechenden Tour und können da direkt Pfand alles eintragen, alles automatisiert und dann geht die Rechnungserstellung auch automatisch raus. Also das ist sozusagen viel Automatisierung. Aber jetzt kommt natürlich so die Schwelle. Wir haben so ein bisschen die Größe erreicht, wo wir natürlich Individualisierungsgrad erhöhen wollen. Und da ist jetzt natürlich die Herausforderung, Software zu schaffen tatsächlich, nicht zu beschaffen, sondern zu schaffen, die auch solche Prozesse abbildet. Und da kommen wir natürlich an Komplexitätsgrad wieder ran, der sehr interessant wird. Wie, wenn ich eine eigene Software baue, was will ich überhaupt und was ist auch sinnvoll? Und da muss man ja auch so Software-Architekt-mäßig rangehen und gucken, was macht Sinn und wie kann ich das alles auch, weil Prozesse automatisieren kann man auf jeden Fall, aber die müssen ja auch gut automatisiert sein. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Aber ja, wie wir lagern nicht so viel, also sehr wenig wird eigentlich bei uns gelagert und ich weiß nicht genau, wie die Frage abzielt, aber in Regalen ganz dumm geantwortet.
Da sind wir uns auch gar nicht so sicher. Es ist glaube ich, vor allem, es geht ja darum, dass, weil Marlene, du hast es ja auch gerade gesagt, es ist ja auch das Verhältnis, wenn man immer mehr Lebensmittel oder quasi das Portfolio des gesamten Lebensmittelspektrums abbildet, dass natürlich dann auch entsprechend Lagerung natürlich auch eine entscheidende Sache ist, also sprich Ablaufdatum, Mindesthaltbarkeit, verderbliche Produkte. Das ist ja dann auch was, wo es jetzt einen Unterschied gibt zu der Gemüsekiste am 8. Mai oder März oder wie auch immer. Und da muss man sich ja dann auch professionalisieren. Deswegen vielleicht ist das ein spannender Einblick, weil ich glaube, auch das wissen die meisten von unseren Zuhörerinnen nicht, wie sowas vonstatten geht.
Also ich würde sagen, bei so das Beispielprodukt könnte man Hafermilch oder so nehmen und da bestellen wir halt immer eine Palette und die geht aber auch relativ schnell weg. Also da kommen wir mit dem Haltbarkeitsdatum überhaupt nicht in Berührung. Wo das eher ein Thema ist, ist tatsächlich bei den schnell verderblichen Produkten wie beispielsweise Käse, wo einfach das, glaube ich, auch mal nochmal eine ganz andere Betrachtung ist, weil es eben dieser Bio-Käse ist, der frisch vom Hof kommt und der einfach ein anderes Haltbarkeitsdatum hat als ein Rewe-Käse zum Beispiel. Da gibt es halt eine Haltbarkeit, die knapp über eine Woche geht und da kommen wir eben halt auch immer wieder an Punkte, wo wir sehen, okay, wenn da irgendwas falsch kalkuliert, falsch bestellt wird oder falsch geliefert wird, ist es halt eben schwierig, weil wir ja genau für eine Woche liefern. Also wir sagen ja, wir bringen euch Produkte und die halten eine Woche und die könnt ihr eine Woche benutzen. Und genau das Gleiche hatten wir zum Beispiel auch mit der Milch. Aber das sind einfach Sachen, die wieder transparent einfach kommuniziert werden müssen, weil wenn die Leute wissen, woran das liegt, dann verschämen sie es eben auch. Und dann ist es auch okay, wenn eine Milch nach 3 Tagen, wenn sie offen im Kühlschrank steht, weil es eben eine frische Milch ist und eine unhaltbare Milch sozusagen, dass die dann auch schlecht werden kann und dass man dann dementsprechend damit plant und umgeht. Und ich würde sagen, das funktioniert dann auch gut. Und trotzdem haben wir beispielsweise bei der Gemüsekalkulation am Anfang immer versucht, möglichst knapp zu kalkulieren, um eben nichts wegzuschmeißen, haben gemerkt, okay, das kann aber immer wieder passieren, dass wir dann einfach Kundinnen enttäuschen und die eine Zusammenstellung viel kleiner ist als die andere und meistens die Selbstabholer, die als letztes gepackt werden, darunter leiden und dann uns dazu entschieden haben, okay, wir bestellen auf ein bisschen Backup und können dann beispielsweise einfach Kisten an unsere Mitarbeitenden geben für einen geringeren Preis oder wenn wirklich was überbleibt, an Too Good To Go zum Beispiel. Aber trotzdem wird halt nie irgendwas weggeschmissen. Also da versuchen wir einfach Lösungen zu finden, die den Prozess optimieren und trotzdem effizient sind, weil ich glaube, das ist eben auch gerade bei sowas ein Riesenthema, dann nicht in einen Prozess zu verfallen, nur um alles best und schönst möglich zu machen, dass es dann sehr ineffizient wird, weil dann geht eben die Wirtschaftlichkeit verloren und das Ganze trägt sich nicht mehr und da eben so eine Balance zu schaffen.
Trotzdem ist auf jeden Fall echt sauspannend. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so easy, sage ich jetzt mal, funktioniert. keine Lebensmittel wegzuwerfen als Lebensmittelhändler. Weil, also es ist ja schon interessant, dass es schon eigentlich so der Standard ist, dass Lebensmittel einfach weggeschmissen werden in der Handelsstufe. Klar, dass auf dem Feld was übrig bleibt, weil man die Sachen putzt, ist logisch. Und das ist ja auch okay, dann können sie auch direkt wieder sozusagen in den Kreislauf integriert werden. Aber dass wirklich in einem Lager von einem Lebensmittelhändler oder einer Händlerin dann Reste anfallen, habe ich gedacht, das wäre einfach normal. Ich habe auch lange bei Edeka gearbeitet und das war einfach der Standard. Und das ist schon spannend, einfach zu sehen, so es geht ohne Reste und es geht einfach, ist gar kein Problem. Und wenn man dann halt mal sagt, okay, wir haben jetzt halt irgendwie ein paar Bratwürste übrig, eine Nachricht an unser Team, wer will Bratwürste, dann sagen einfach 5 Leute, ja, ich will Bratwürste, und dann sind die auch weg, das ist dann auch kein Problem. Und Too Good To Go ist da tatsächlich eine sehr gute Variante, Überschüsse auch loszuwerden. Ist natürlich ein Minus, absolutes Minusgeschäft, aber das sind auch sehr wenig Sachen, die dann darüber weggehen.
Ja, das ist ja auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache. Also Müllvermeidung beim Kochen, bei der Lagerung, bei den Bestellprozessen, eben halt die ganze Palette rauf und runter ist, glaube ich, eins der entscheidenden Themen, wo auch, weil wir gerade am Anfang ja das Thema Nachhaltigkeit definiert haben, wo, glaube ich, jeder direkt was anfangen kann, automatisch und unabhängig davon, wie er denn sein eigenes Leben gestaltet. Genau, Marlene, vielleicht hast du da noch eine Ergänzung zu.
Ja, ich wollte nur sagen, das ist halt auch, nur um da vielleicht nochmal so einen Bezug herzustellen, halt auch einfach einen direkten Bezug zum Preis hat. Also das ist halt eben diese Riesenkomponente, wenn man sich halt vorstellt, dass wir auch so Riesenhöfe und Massenproduktionen, ja, dass das halt funktioniert, weil der ganze Rewe dann voll ist oder der ganze Großmarkt und das Angebot eben da ist und deswegen halt so niedrige Preise möglich sind. Und dass es bei uns eben nicht möglich ist, weil es halt ein Bauer oder eine Molkerei ist, die 40, 50 Kühe hat und dementsprechend einfach auch andere Preise selber nur geben kann, weil es eben nicht in diesen Riesenmassen produziert wird. Und wo man dann eben sieht, okay, es ist trotzdem, also es ist nicht teuer, weil es Bio ist und weil es toll ist und weil es ein besonderes Produkt ist, sondern weil das der reale Preis ist, wenn das nicht in einer unglaublichen Menge produziert wird. Und genau, das vielleicht auch nochmal irgendwie, oder war für mich auf jeden Fall ein Realisationsmoment, nochmal das selbst mitzubekommen.
Genau, wenn ich da auch noch kurz was dazu sagen dürfte, also Thema Preis ist natürlich sehr sensibel und da ist es ja auch so, dass unsere ganzen Kunden natürlich auch sehr scharf darauf sind, da vielleicht noch mehr zu erfahren und auch andere Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir haben noch nie eine Aktion gemacht, wo wir Sachen für billiger verkauft haben, bis vor einer Woche, wo ein Bauer zu uns kam und gesagt hat, wir haben Spargel ohne Ende übrig und wir würden den gerne für sehr wenig Geld euch verkaufen und ihr könnt ihn natürlich weiterverkaufen. Und das gab einen richtigen Run. Die Leute haben richtig Bock gehabt auf das Angebot. Natürlich, Spargel ist cool und der Preis war auch sehr, sehr, sehr attraktiv. Und ja, es ist einfach sehr spannend zu sehen, mit was von einem Umfeld man sozusagen zu tun hat als Unternehmung in der Branche. Und das ist tatsächlich unsere größte Herausforderung. Da ist Logistik und alle anderen Sachen wirklich kein Problem, weil da gibt es sozusagen Know-how, was man sich ziehen kann. Aber wie wir sozusagen kommunizieren, dass die Preise, die wir haben, nicht teuer sind und die anderen sind billig, sondern das sind reale Preise, die sozusagen alle externalisierten Kosten mit inbegriffen haben. Externalisierte Kosten bedeutet, wenn ich ein Ei für 10 Cent kaufe bei einem Discounter, dann muss die Gesellschaft in einer anderen Form für die Kosten aufkommen, dass es so günstig produziert worden ist oder das Huhn, was keinen Platz hatte. Und es gibt halt immer bei einer Produktion, bei einer Massenproduktion, gibt es sozusagen entweder Boden, der leidet, die SaisonarbeiterInnen, die leiden oder die Umwelt als Ganzes oder wer auch immer. Es ist halt so, dass es gibt nichts umsonst und ich glaube, dass es einfach in der materiellen Welt gibt es einfach nichts umsonst und da ist es wichtig halt zu gucken, wenn wir uns in der materiellen Welt bewegen, dann sollten wir auch gucken, dass Thema Nachhaltigkeit, die wir nicht andere verletzen dadurch, dass wir weniger konsumieren. Das heißt sozusagen, wenn wir billiger konsumieren, dann verletzen wir einmal die Freiheit des anderen, weil er sozusagen dadurch niedrigeres Einkommen hat, einen niedrigen Lebensstandard leben kann als Erzeuger oder als Erzeugerin. Genau. Oder ein Tier, das einfach keinen Lebensraum mehr hat oder die ganze Familie halt sterben muss, weil da halt jetzt irgendwie eine fette Lagerhalle hingebaut werden muss oder sowas. Also da finde ich es immer ganz spannend noch zu gucken, dass ja, wir bezahlen sowieso und es ist auf jeden Fall entspannter, wenn man das direkt an der Kasse bezahlt, weil dann gibt es halt nicht das Leiden von Dritten.
Ein absolut cooles Statement auf jeden Fall für Nachhaltigkeit im besten und in dem Fall auch im sehr umfangreichen Sinne, die wir das ja lieben, weil so haben wir ja auch quasi, oder so hast du ja auch quasi Panam gegründet mit dem gleichen Gedanken und das Thema eben entsprechend auch attraktiv zu machen. Wertschätzung, ne? Dann hatten wir schon gerade, ist da glaube ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, vielleicht nochmal apropos Herausforderungen. Ich glaube, das werdet ihr gleich relativ klar beantworten, aber natürlich ist das auch eine Frage, die einfach auf der Hand liegt. Wie seht ihr euch gewappnet in Anführungsstrichen dann sozusagen im Kontext, im Kampf gegen die Großen der Branche, die nennen wir jetzt nicht, die vermeintlich Großen der Branche, beziehungsweise den Onlinehandel, und wie seht ihr euch dann da quasi positioniert? Wir hatten ja gerade schon gesagt, also für mich seid ihr ja im besten Sinne zwischen Tante Emma Laden und Wochenmarktstand auf dem Fahrrad. Wie seht ihr euch? Wie wollt ihr da quasi eure Rolle so ein bisschen finden? Nische oder größer werden? Ist da so ein bisschen die Frage. Und wer sind denn entsprechend gerade eure Kunden? Kann man die so definieren oder gibt es den Himmel- und Erdkunden?
Ja. Darf ich darauf antworten, Marlene, oder möchtest du? Ich will nicht die ganze Zeit was reden, aber ich glaube,
ihr dürft auch beide natürlich, aber nicht gleichzeitig. Also ihr könnt auch gleichzeitig mal probieren, aber mal gucken, was rauskommt.
an die Hörer, dass ich jetzt schon wieder anfange zu reden, aber ich glaube tatsächlich, dass ich da ganz guten Input geben kann. Trotzdem, kannst du noch mal ganz kurz ein Stichwort geben? Ich habe gerade ein kleines Blackout gehabt, weil ich an andere Dinge gedacht habe. Es ging gerade um Herausforderungen.
Alles gut. Man kann aber auch manchmal lange reden.
Ja, aber gut, dass, ne, ich habe versucht, die Frage noch mal so ein bisschen, die wir natürlich ein bisschen vorbereitet hatten, entsprechend auch anzuknüpfen an die davor. Und es geht so ein bisschen diese Herausforderung, es gibt natürlich Wettbewerber, es gibt den Onlinehandel und eure Position in der Nische und den Himmel- und Erdkunden.
Ja, also wir lieben alle MitbewerberInnen, weil wir sozusagen uns über jeden freuen, der eine ähnliche oder gleiche Vision hat oder ein Ziel. Und deswegen lieben wir unsere MitbewerberInnen natürlich sehr. Manchmal ärgern wir uns natürlich über Falschaussagen. Das ist ärgerlich von uns, wenn sozusagen ein Mitbewerber schreibt, wir beziehen von kleinen Manufakturen und von regionalen Sachen und dann findet man im Sortiment Tofu, der in Freiburg produziert wurde, in einer Massenanlage und Bio-Aufstriche, die halt in Riesenmengen hergestellt werden. Und das ist sozusagen für uns unfair. Also das ist unfair, wenn die gleiche Kommunikation verwendet wird, wie wir sie haben, und aber nicht, dass dahinter steht, was wir auch haben, dann ist es einfach unfair und nicht nice. So, das ist einfach ein Bitch-Move, wenn ich das mal so sagen darf. Aber generell freuen wir uns auch auf Kooperation und versuchen auch immer mit da direkt Kontakte zu knüpfen und sind eigentlich, würde ich sagen, mit einigen, ich sage jetzt nicht mit allen, aber mit einigen Mitbewerbern auch regelmäßig im Gespräch und haben auch Bock auf gemeinsame Projekte, weil es geht, also warum sollte man gegeneinander arbeiten, wenn man die gleiche Vision hat, so. Wichtig ist natürlich da noch immer zu schauen, bevor man dann so ein Projekt startet, ist dann vielleicht nicht doch der Profit ein bisschen wichtiger als bei uns, und dann muss man halt immer gucken, ob das Projekt zustande kommt oder nicht. Wir sehen uns als, nicht als Endlösung, aber wir sehen uns zum Teil etwas weiter als der Mitbewerb, weil ich darf, glaube ich, das sagen, Alnatura zum Beispiel ist mega wichtig für, dass wir die Masse erreichen, dass sozusagen, oder DM Bio, dass sozusagen mehr Menschen anfangen, Bio zu konsumieren und wir weniger Pestizide haben. Aber für mich persönlich ist es ein Zwischenschritt. Es ist einfach, okay, Alnatura ist wichtig, aber das ist auf keinen Fall die Lösung, so wie es aus meiner Perspektive Windräder auch nicht sind. Es ist deutlich besser als Kohlekraftwerke, aber es ist trotzdem nicht die Endlösung. Und so sehe ich halt uns, dass wir uns die ganze Zeit damit konfrontieren und versuchen, so nah wie möglich an Endlösungen, gibt es sowieso nicht, aber so nah wie möglich an die momentane bestmögliche Lösung zu kommen. Und das ist sozusagen unser alltägliches Streben. Und dass man halt sagt, okay, gut, wir sind schnell gewachsen, aber im Vergleich zu anderen Unternehmen machen wir natürlich mega wenig Umsatz und sind super klein. Und auch zu anderen Startups sind wir natürlich ein kleines Unternehmen mit einem kleinen Turnover. Und die Geschäftsführung, was verdient die Geschäftsführung bei uns? GründerInnen-Stipendium, wow. Also das ist so ein bisschen zu gucken, was steckt da dahinter. Genau, und dann würde ich einfach noch an Marlene das Wort übergeben.
Ja, ich glaube, ergänzend ist es vor allem so, wenn man ans Wachstum denkt, dass wir auf jeden Fall noch wachsen müssen, weil wir uns eben, wie Jonathan sagt, schon selber noch nicht tragen können. Das heißt, wir brauchen einfach eine gesunde Größe, in der wir das wirklich bewerkstelligen können, was wir jetzt gerade machen. Und gleichzeitig haben wir uns halt allein durch unser Geschäftsmodell, also auch aus unserem Willen, aber auch aus unserem Geschäftsmodell eine Grenze gesetzt, da wir halt regional arbeiten wollen. Das heißt, wir haben uns Köln und Bonn rausgesucht und da gibt es nun mal einfach irgendwann eine Grenze und das ist vielleicht auch gut so. Und gleichzeitig ist es von einem Konkurrenzgedanken, würde ich sagen, haben wir immer noch ein Kombinationspaket, was ein ziemlich starkes ja, Alleinstellungsmerkmal ist, da wir eben einfach viele Komponenten, die es zeit- oder hier punktuell in anderen Unternehmen gibt, einfach komplett in ein Paket packen. Also die Lastenradlogistik regional, saisonal, den Lieferservice und eben trotzdem eine soziale Nachhaltigkeit auch zu leben. Und genau, das Ganze noch irgendwie in einem Unternehmen, zu, in jungen Unternehmen zu verpacken, was eben auch, würde ich jetzt sagen, softwaremäßig sich auch weiterentwickeln möchte, wo ich sagen würde, bei manchen Biokisten, bei Biohöfen ist das nicht unbedingt der Fall. Und gleichzeitig wollen wir die ja aber auch überhaupt nicht ausboten. Das heißt, es ist, ich finde, das beste Beispiel ist da immer, wir sind am Anfang eben zu dem Bioladen Momo in Bonn gegangen und haben mit dem gequatscht, mit dem Geschäftsführer dort. Und der hat im Grunde gesagt, jo Leute, es ist Corona, ich habe mehr Bestellungen bei meinen Lieferkisten als je zuvor, habe eine Warteliste und habe Leute weggeschickt. Wir sind in einer Branche, wo einfach mehr passieren muss. Das heißt, Konkurrenz ist überhaupt kein Thema. Es gibt zu wenig Angebot. Und wo dann eben auch genau diese Kooperation also gehandhabt wird. Das heißt, der ist gekommen und hat gesagt, okay, das ist unsere Packstraße, das ist, wie wir was machen. Startet dieses Ding, legt los, macht das. Wenn ihr Fragen habt, schreibt eine Mail jederzeit. Wir sagen euch alles, was wir wissen, und dann könnt ihr darauf aufbauen. Und so ungefähr wollen wir oder haben wir es gespiegelt bekommen und wollen es natürlich auch zurückspiegeln. Und ich würde sagen, das ist der Punkt, den wir im Markt halt einnehmen wollen und wo man auch sagen kann, so natürlich wollen wir größer werden und wollen uns selber tragen und die Vision auch weitertragen. Aber wenn es irgendwann zu dem Punkt kommen sollte, was jetzt glaube ich nicht so schnell passiert, dass wir unnötig werden, weil es super viele kleine Unternehmen gibt, die uns ablösen könnten, dann wäre das auch okay. So vielleicht auch dieser Gedanke, den fand ich irgendwie in unserem Studium auch so spannend, dass ein Unternehmen einfach nicht zwangsläufig immer bestehen muss und dass es auch gesund ist, wenn es irgendwann verschwindet. Und das ist eine komplett andere Perspektive darauf, ein Unternehmen zu leiten.
Ja, das ist super perfekt gesagt. Vielen Dank. Ergänzend da dazu noch, auf jeden Fall glaube ich, was auch richtig spannend ist bei uns, dass wir alle sozusagen aus dem Hintergrund herauskommen. Wir sind sehr angstfrei erzogen worden, würde ich sagen. Und wir sind so privilegiert, dass wir auch angstfrei sozusagen leben konnten. Wir haben keinen Krieg erlebt, wir haben keinen Hunger erlebt. Wir konnten studieren, unsere Eltern konnten uns unterstützen fürs Studium. Das bedeutet, diese Angst haben wir auch, also diese Angstfreiheit haben wir auch mit in Unternehmung mit reingenommen. Das heißt, wir haben, glaube ich, keinen falschen Ego und keinen übertriebenen Anspruch an monetären Kompensation. Und das ist halt so spannend, weil dadurch sind wir super frei. Dadurch können wir sagen, wir machen einen Transparenzbericht und stellen dafür jemand ein und bezahlen ihm relativ viel Geld. Und es ist super viel Arbeit, das auch so grafisch darzustellen, und der Transparenzbericht sieht nicer aus als unsere Website. Also das ist einfach so, das ist, wenn wir Bock haben auf sowas, und das ist halt eine Freiheit und das macht uns selbstbewusst, und ich hoffe, dass das die Kundinnen auch schätzen, dass wir einfach sozusagen eher in solche Dinge investieren und dann vielleicht lieber ein bisschen weniger uns auszahlen und vielleicht nicht das allerneueste Computermaterial im Team haben, aber dafür einen geilen Transparenzbericht. Und das wollen wir auf jeden Fall weiterhin so machen. Und das ist auch das, wo du nach Hause gehst und keine Ahnung, ich wohne auf 16 Quadratmetern in einer WG, aber es ist mir sowas von egal. Ich bin super happy und bin doppelter Geschäftsführer und brauche trotzdem nicht irgendwie ein riesen Einkommen. Und ja, das finde ich einfach spannend, das zu sehen, so aus was von einer Motivation bin ich Geschäftsführer, aus was von einer Mo oder Geschäftsführerin, aus was von einer Motivation bin ich Unternehmer. Und zum Thema Gesellschaft mit gebundenem Kapital, auch ein bisschen populistischer gesprochen, Unternehmen in Verantwortungseigentum. Das sind Themen, die für uns super spannend sind. Und wir werden, wenn die Rechtsform da ist, werden wir uns sofort umfirmieren, weil wir momentan das mit diesen Stiftungssachen, das ist uns noch zu kostenspielig und zu kompliziert. Aber wir haben überhaupt keinen Anspruch. Wir wollen niemals einen Exit machen, unser Unternehmen verkaufen. Und irgendwie sozusagen dadurch reich werden. Unsere Gesellschafteranteile sind für uns nicht unbedingt wichtig. Und ich glaube, das ist einfach eine Position heraus, die ein ganz anderes Wirtschaften ermöglicht. Ah, Kunde. Sorry. der klassische Kunde von Himmel und Erde, den gibt es leider momentan noch. Wir selber sind die klassischen Kunden. Nein, Spaß. Aber natürlich sind wir die besten Kundinnen. Nein, das stimmt nicht. Es gibt Kundinnen, die tatsächlich mehr kaufen als wir selber. Das ist sehr gut so. Der klassische Kunde von Himmel und Erde ist momentan, würde ich sagen, zwischen 25 und 45. Ist auf jeden Fall entweder so angstfrei wie wir und setzt die Priorität dahingehend, dass er leckere Lebensmittel haben möchte und dafür auch gerne was bezahlt, oder hat einfach eine Situation heraus, die ihm das ermöglicht, das frei zu entscheiden, ohne woanders Abstriche zu machen. Unsere Vision ist es aber sozusagen, da deutlich diverser zu werden, was unsere Kundin angeht. Nicht dadurch, dass wir sozusagen jetzt so Bio für alle und Hauptsache billig und Discounter, so wir wissen, wie Alnaturas Strategie ist, sondern wir sind dabei, ein Solidaritätsmitgliedskonzept zu entwerfen. Das heißt, hoffentlich das riesengroße Endgoal ist, dass wir die Produkte zu unter dem Einkaufspreis von uns an Menschen verkaufen können, die meinen, dass sie das sozusagen brauchen zu diesem Preis. Und dass andere Menschen, die sozusagen denken, dass sie so viel Geld haben, dass sie auch ein bisschen mehr zahlen können. Und das irgendwie über ein Mitgliedskonzept. Und das fangen wir jetzt ganz langsam an. Das heißt, jetzt gibt es erstmal ein paar Prozente weniger, wenn man Mitglied ist. Und dann kann man die Prozente, die man reduziert bekommt, sind gleich. Aber der Betrag für die Mitgliedschaft ist unterschiedlich. Und es gibt halt auch eine Mitgliedschaft für 0 Euro und man bekommt trotzdem Prozente auf das ganze Sortiment. Also so ein bisschen als kurzer Abchecker. Genau, das ist so ein bisschen unser großes Ziel, eine diverse Kundengruppe zu bekommen. Im Team haben wir es jetzt schon geschafft, sozusagen ein bisschen dadurch, dass wir jetzt auch einfach 30 Menschen sind, eine gewisse Diversität zu erreichen, und daran arbeiten wir auch weiterhin. Genau, geschlechtermäßig ist bei uns die Aufteilung eher weiblich, und das ist auch gut so. Und genau, das versuchen wir jetzt halt auch bei den Kundinnen auch noch zu etablieren, dass wir in gesellschaftliche Gruppen hineinkommen, nicht um einfach größer zu werden, sondern einfach, dass es, es soll kein Privileg und wir wollen kein Porsche-Produkt sein.
Nee, also es ist echt super interessant und spannend mit euch. Was mir die ganze Zeit aber auch schon aus dem Herzen liegt, und dann darf jetzt auch Marlene mal wieder anfangen. Ihr habt doch bestimmt ein Lieblingsprodukt in eurem Angebot, also was ihr immer bestellt, was ist dein Favorit? Was kannst du empfehlen bei euch?
Ja, oder worüber ihr euch gefreut habt, als vielleicht auch ein Partner dazu kam, den man einfach vielleicht schon aus dem Rheinland kennt und die dann Partner geworden sind, wo man dann gesagt hat, oh krass, jetzt sind die einfach bei uns. Irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Gibt's da irgendwas?
Also mein Lieblingsprodukt war tatsächlich von Anfang an mit dabei vom Biohof-Freunden, und zwar der Apfelsaft, den wir mittlerweile, ich wohne in einer Dreier-WG und wir bestellen jede Woche 2 Flaschen davon. Und die sind so ungefähr gefühlt nach dem Wochenende auch immer direkt weg. Und in Kombination mit dem neuen Bier, was wir haben, Zappes, ein Pilz aus Kölsch, was ich als Wuppertalerin natürlich sehr lecker finde, kann man daraus auch ein wunderbares Bratwurst machen. Und ich würde sagen, das wäre jetzt das, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist. Aber sonst auf jeden Fall Nudeln war bei mir noch ein Riesenthema. Da habe ich mich unglaublich gefreut, als wir die hatten, weil ich liebe Nudeln.
Ich halte mich ganz kurz. Ich liebe Linsen, und wir haben tatsächlich regionale Linsen gefunden über wieder einen Partner, der uns irgendwie einen Tipp gegeben hat. Und die sind so lecker. Und die Laugenstange. Die zwei Sachen versüßen mir auf jeden Fall den Feierabend.
Ja, dann habt ihr jetzt auch gut Tipps verteilt an eure Kunden und eure zukünftigen Kunden, was man bei euch auf jeden Fall in die Einkaufsliste schreiben sollte. Ja, ich würde sagen, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch. Es war sehr, sehr toll mit euch, sehr spannend. Wieder nochmal ganz anderes Licht auf Nachhaltigkeit geworfen. Ich verabschiede mich und übergebe an dich,
Jan. Du übergibst an mich. Ja, ich begeistert. Wir haben ja quasi schon jetzt mehrere neue Podcast-Folgen initiiert durch diesen Podcast, was ich mega finde. Denn wir werden ja natürlich nicht nur irgendwie als Partner und hier in dem Podcast das miteinander zu tun haben. Wir hören uns ja tatsächlich wieder, also das an die Zuhörerinnen da draußen. In einigen Wochen, ein Termin ist ja noch so ein bisschen in der Findungsphase, hören wir uns auch wieder mit Himmel und Erd und Bringsel. Wir laden ja sozusagen, und das ist ja die Idee, zum großen regionalen nachhaltigen Lieferdienst-Gipfeltreffen in der Domstadt und diskutieren über Lebensmittel, über Nachhaltigkeit, dann natürlich nochmal über Geschäftskonzepte. Es kommen natürlich zwei große, nicht näher erwähnte Wettbewerber, über die wir da noch vielleicht sprechen müssen, die jetzt auch ein bisschen Negativpresse gesorgt haben in der letzten Zeit. Also es wird auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Diskussion, auf die wir uns mit den Mädels von Bringsel und vielleicht wieder mit euch beiden oder auch natürlich mit mehreren dann für euch, weil da werde ich in Köln sein. Das heißt, da haben wir nicht mehr diese Distanzprobleme, also nur noch Mareike dann wahrscheinlich dabei im Chat. Und sonst sitzen wir wahrscheinlich zusammen. Mit einer Apfelschorle wollte ich gerade sagen, Blödsinn, mit einem Radler, so ist es richtig.
Genau, das wäre
mit einem Radler. Wenn du es schon so anpreist, dann müssen wir das ja zusammen mit der Laugenstange dann auch vor Ort testen. Müssen wir nur mit Bringsel sprechen, weil ich weiß zum Beispiel, dass Lea auch ihr Költ am liebsten trinkt, aber auch das passt natürlich mit eurem Apfelsaft zusammen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Die letzten Worte gehören auf jeden Fall euch. Vielleicht magst du Jonathan und dann hören wir mit Marlene einfach am Ende auf.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt und dass ihr uns die Aufmerksamkeit geschenkt habt. Ich finde, Zeit ist auf jeden Fall das größte Geschenk, was man jemandem schenken kann. Deswegen an alle HörerInnen vielen, vielen Dank und wir sind sehr offen für Kritik, Anregungen, Gespräch. Wir skypen auch gerne mit Kundinnen oder Interessierten, also gerne uns einfach kontaktieren, weil falls der Bedarf besteht. Vielen, vielen Dank auch an unseren Host Jan und Mareike. Es hat sehr viel Spaß gemacht und auch ihr habt dafür gesorgt, dass wir viel sprechen und ihr uns Raum gebt und das ist auch ein sehr großes Geschenk. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass wir gemeinsam die sozial-ökonomische Transformation bisschen Gas geben da.
Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ein riesengroßes Danke für eure Zeit und für die Einladung. Und ich bin sehr gespannt auf die Nachhaltigkeitsfolge und würde sagen, wir sehen uns beim Beer-Tasting wieder in Köln.